Der Runtimes Podcast. Dein digitales Läufermagazin.
Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir haben heute ein sehr spannendes Thema, das viele von uns interessiert. Es gibt nämlich eine neue Studie, die besagt, dass 85% weniger Verletzungsrisiko möglich ist beim Laufen, wenn man zweimal 25 Minuten Krafttraining mit Faszienrolle pro Woche einbaut. Und wir haben den Mann hier zu Gast, der davon Ahnung hat, denn er hat sich damit in den letzten Jahrzehnten beschäftigt. Unser Gast ist heute Professor Dr. Stefan Grau. Stefan war Professor für Biomechanik und Bewegung an der Universität Göteborg mit dem Forschungsschwerpunkt Entstehung und Prävention von Überlastungsbeschwerden und ist seit diesem Jahr an der Uniklinik Tübingen für ganz neue Forschung im Spitzensport unterwegs mit dem Sitz am Olympiastützpunkt in Stuttgart. Ja Mensch, Stefan, ich freue mich riesig, dass du heute für uns da bist. Herzlich willkommen.
Ja, Tabitha, herzlichen Dank. Ich freue mich auch auf das Interview.
Ja, als ich das Thema und die Studie hörte, da war ich schon sehr gespannt. Aber für alle, die dich jetzt noch nicht so kennen, wie würdest du dich denn in, sagen wir mal, so 3 Sätzen beschreiben? Also was weiß man noch nicht über dich?
Ja, den Beruf hast du ja schon gesagt, das ist klar. Also ich bin Professor für Biomechanik und Bewegung. Aber meine Berufung ist eigentlich, jungen Menschen, also Studierenden oder auch Doktoranden, in ihrer Ausbildung und Entwicklung im Rahmen meiner Lehre und Forschungstätigkeit, die zu fördern. Und es stellt mich mit großer Zufriedenheit fest, dass wenn die Entwicklung dieser jungen Leute über die Jahre sieht und wie man die auch gestalten kann, wie man doch diese positiven Veränderungen sieht. Meine persönliche Leidenschaft ist, ich versuche komplexe Sachverhalte, Probleme zu ergründen und zu erforschen und auch zu verstehen natürlich, um dann zielgerichtete Lösungsvorschläge zu unterbreiten. Das ist natürlich klar, das ist überwiegend in meinem Forschungsbereich so, aber ich bin auch prinzipiell in anderen Bereichen, also wirtschaftliche Zusammenhänge und so weiter, interessiert, diese komplexen Sachverhalte zu verstehen, weil ich denke, es gibt für Probleme eigentlich in der Regel keine einfachen Lösungen.
Ich finde das lustig, dass du sagst, diese einfachen Parolen, dass du die nicht magst, weil als ich das hörte, irgendwie zweimal 25 Minuten Krafttraining und Faszienrolle pro Woche und man hat keine Verletzung oder weniger Verletzung, das klang ja erstmal nach so einer Parole.
Ja, ich meine, da steckt natürlich eine komplexe Untersuchung dahinter und es muss irgendwo, sag ich mal, wenn man es an die Öffentlichkeit bringen will, natürlich auch reduziert werden, aber klar muss sein, deswegen sind auch solche Interviews sehr wichtig, dass man dann wirklich sieht, welche komplexen Methoden und Analysen dort dahinter stecken, um nachher das in einer vereinfachten Form darstellen zu können. Deswegen ist es wichtig, dass man das wirklich auch sagt.
Ja, wenn so dein Lieblingsschwerpunkt komplexe Dinge sind, dann ist der Mensch ja eigentlich ideal. Also über den Menschen zu forschen, ist ja eigentlich das Komplexeste wahrscheinlich, was man machen kann. Und von daher finde ich auch dein Thema so interessant. Also dass du halt Biomechanik und Bewegung, dass das dich so interessiert hat. Und gerade für uns Läufer auch dieser Forschungsschwerpunkt Entstehung und Prävention von Überlastungsbeschwerden. Das ist ja unser Thema. Also gerade alle, die viel zu viel und viel zu gerne laufen, haben damit ja immer wieder zu tun. Da wird uns natürlich interessieren, was hat dich überhaupt auf diese Idee gebracht? Was hat dich daran so fasziniert? Und warst du selbst oft verletzt? Weil das war so mein erster Gedanke.
Ja, das ist in der Tat so. Also ich komme selber auch aus dem Leistungssport. Ich war früher Mittelstreckenläufer, also aus der Leichtathletik. Und auch ich war regelmäßig verletzt. Und ich wollte eigentlich immer verstehen, warum das tatsächlich passiert, weil ich hatte eigentlich gedacht, wir hatten einen sehr guten Trainer, dass ich gut und richtig trainiert habe. Anscheinend war das nicht der Fall. Und was mich auch noch fasziniert hat, ist, wenn man sich die Forschungsliteratur über die letzten 40, 45 Jahre anschaut, das ist da, wo etwa begonnen wurde, an Überlastungsbeschwerden, Verletzungen im Sport zu forschen, dass heute die Häufigkeiten von Verletzungen, Überlastungsbeschwerden immer noch genauso hoch sind wie vor etwa 40 Jahren. Und das Problem, was da dahinter steckt, ist, dass natürlich so eine Überlastung oder eine Verletzung sehr häufig bei Sportlerinnen, in dem Fall auch bei Läuferinnen, dazu führt, dass die wieder aufhören mit dem Sportreiten oder mit dem Laufen, obwohl man weiß, dass das sehr gute, positive gesundheitliche Effekte hat. Und für mich war immer wichtig zu verstehen, warum kann man in der Wissenschaft nicht sehen, dass nach 40 Jahren Forschung immer noch die Häufigkeiten ähnlich hoch sind wie früher. Das treibt mich oder hat mich immer maßgeblich angetrieben.
Und was war so deine Verletzung, die immer wieder kam? Also gab es da bestimmte oder war das
Ja,
unterschiedlich?
ich hatte in der Regel häufig Probleme im Hüftbereich mit den Hüftabduktoren, also dass ich Hüftbeschwerden hatte, die mich zum kompletten Laufstopp gezwungen haben. Teilweise auch Achillessehnenprobleme.
Und kannst du uns so sagen, was du so ausprobiert hast? Also was hast du alles probiert und bist ja scheinbar dann auch gescheitert, wenn ich es richtig verstehe?
Ja, ich meine, ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter. Das heißt, meine Laufkarriere in Anführungszeichen, die ist schon ein bisschen her. Das hat sich vor allem auf die 80er Jahre und Anfang der 90er Jahre bezogen. Da hat man natürlich vieles noch nicht gewusst. Es gab keine Faszienrollen. Es gab Informationen, wenig Informationen zum Krafttraining. Was ich letztendlich eigentlich probiert habe, war schon, mich auch gezielt zu kräftigen und habe dann eben viel alternativen Sport betrieben. Also vor allem Aquajogging habe ich viel gemacht in der Zeit, um das Herz-Kreislauf-System weiter zu trainieren, aber unter geringer Last. Als Ähnliches, was man heute mit so einem Alter-G-Laufband zum Beispiel machen kann, nur habe ich das halt damals im Wasser gemacht.
Die 80er waren ja auch geprägt von Quäl dich, du Sau, und man
Ja.
muss durchhalten. Ich glaube, das ist halt auch so ein Ding, dass es ja wahnsinnig schwer ist, damit zu leben, wenn es nicht mehr so rund läuft. Also ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, ich finde es wahnsinnig schwer, nicht zu laufen, wenn was kaputt ist. Und man macht irgendwie
Ja.
weiter und hofft, es geht von alleine weg. Du hast ja sehr viele Leistungssportler erlebt und erlebst sie auch jetzt. Wie würdest du sagen, auch in deiner Forschung, wie bist du da vorgegangen? Es ist ja wirklich extrem komplex und mit vielen verschiedenen anderen Ebenen verbunden, ne? Es ist ja auch ein Thema, das jetzt sehr in das Leben von Menschen eingreift und auch sehr viele mentale und soziale Faktoren mitnimmt. Also wie geht man da vor, wenn man da forscht? Und was war dein Ziel?
Also mein Ziel war auf jeden Fall, die Komplexität zu verstehen im ersten Schritt. Das heißt, wir haben eigentlich in der Vergangenheit vor allem Studien gemacht, wo wir verletzte Läuferinnen und Läufer verglichen haben mit Läuferinnen und Läufern, die nicht verletzt waren. Das sind sogenannte Querschnittsstudien. Das gab es natürlich auch also nicht nur im Laufbereich haben wir das gemacht, aber überwiegend im Laufbereich. Was man dann sehen kann, sind letztendlich, wenn man Verletzte mit nicht verletzten Läuferinnen vergleicht, wo eventuell Unterschiede in unterschiedlichen Bereichen sind. Also zum Beispiel, ich sage es mal, sieht man Unterschiede in Kraftwerten von verletzten und nicht verletzten Läufern oder auch in der Balance zwischen agonistisch-antagonistischen Muskeln, also zum Beispiel der Oberschenkelvorderseite und der Rückseite. Oder sieht man Unterschiede in der Beinachsenstabilität und so weiter. Das Problem an diesen Querschnittstudien ist jedoch, dass das sogenannte Henne-Ei-Prinzip, dass man nicht genau weiß, sind diese Unterschiede bedingt durch die Verletzung oder kommen die dadurch, dass wenn die bei uns gemessen werden und verletzt sind, sich anders bewegen. Aber man bekommt natürlich einen wunderbaren Eindruck, einen ersten Eindruck, nach welchen Größen man eigentlich schauen kann. Heißt in Kraftwerten, in Beinachsen, in klinischen, also Beweglichkeit, Dehnfähigkeit und so weiter. Und das war so immer der erste Schritt. Da haben wir unterschiedliche Studien gemacht mit unterschiedlichen Verletzungen bei Läufern. Also zum Beispiel das iliotibiale Bandsyndrom, das Patellaspitzensyndrom, Achillessehnenbeschwerden. Und so sind wir dann halt für die einzelnen Überlastungsbeschwerden bzw. Verletzungen auf mögliche Risikofaktoren in unterschiedlichen, also im klinischen und biomechanischen Bereich gekommen, die man sich vielleicht genauer anschauen müsste. Das war der Einstieg. Das ging über viele, viele Jahre. Auch international ist das so gemacht worden. Und dann wusste man in etwa, sag ich mal, was für mögliche Risikofaktoren es gibt. Und dann kam die Zeit, auch bei uns, als wir sogenannte prospektive Studien gemacht haben. Das war dann schon in der Zeit, als ich in Göteborg war. Da habe ich zwei große Promotionsprojekte angeleiert. Und das erste davon, das war eine prospektive Studie mit Läuferinnen und Läufern, Hobbyläufern. Und so eine prospektive Studie, das bedeutet letztendlich, ich schaue mir Kraftwerte oder biomechanische Werte oder klinische Werte wie Beweglichkeit, Dehnfähigkeit zu Beginn an bei unverletzten Läuferinnen und Läufern. Und dann verfolgen wir die über ein Jahr und gucken, welche sich verletzen und welche sich nicht verletzen. Und dann vergleichen wir die Werte am Anfang, als sie noch nicht verletzt waren, zwischen diesen zwei Gruppen. Und so kann man dann Aussagen über wirkliche Risikofaktoren machen, die zu einer Verletzungsproblematik führen können. Das war die erste Promotionsarbeit in Göteborg. Das ging über 5 Jahre. Da haben wir Läuferinnen und Läufer gehabt, die wir über den Göteborg-Halbmarathon rekrutiert haben. Das ist der weltgrößte Halbmarathon, mit fast 60.000 Teilnehmern. Und als wir dann diese Promotionsarbeit von dem Jonathan Jungmann abgeschlossen haben, dann hatten wir unterschiedliche Risikofaktoren aus der Biomechanik, also Kraftrisikofaktoren und auch was die Bewegung anging, Beinachsen, Sprunggelenk, Stabilität und so weiter und auch vom klinischen Bereich. Und dann haben wir in der zweiten Studie, die ging, also in der zweiten Promotionsarbeit von der Pia Desai, diese Risikofaktoren hergenommen und dann diese Interventionsstudie entwickelt, über die wir jetzt heute sprechen.
Das heißt, wie viele Jahre hast du da jetzt geforscht und was war das für ein Altersspektrum bei den Leuten, die da mitgemacht haben?
Also insgesamt gingen diese zwei Promotionsarbeiten zusammen über 8 Jahre. Auch das sieht man, wie langwierig sowas ist. Man kann sich vielleicht auch vorstellen, in der Erstarbeit, wenn ich die Läuferinnen und Läufer über ein komplettes Jahr verfolge, dann braucht man eine entsprechend große Stichprobe, um wirklich verlässliche Aussagen machen zu können. Das heißt, es waren in der ersten Promotionsarbeit 225 Läuferinnen und Läufer, die wir über ein Jahr verfolgt haben. Und das dauert dann natürlich eine gewisse Zeit, bis dieses Jahr abgeschlossen haben. Man misst ja auch nicht alle an einem Tag und nach einem Jahr ist man fertig, sondern das geht dann auch, dieses Screening über ein Jahr und dann die Analyse, komplexe Statistiken, das dauert. Und da wir eben mit der anderen Arbeit nicht starten konnten, bevor wir die Risikofaktoren tatsächlich wussten, um das Programm dann zu entwickeln, wurde das dann im Anschluss gemacht und auch diese Arbeit natürlich, wo wir die hatten, wir wieder Läuferinnen und Läufer aus dem Pool aus Göteborg, die dann über 18 Wochen trainieren mussten mit dem Programm. Und auch das dauert dann natürlich, bis die das gemacht haben und bis das ausgewertet ist. Und ja, Forschung ist langwierig und aufgrund der großen Stichprobe, also in dieser zweiten Studie, Interventionsstudie, haben wir über 400 Leute drin gehabt. Dann dauert es einfach, bis das gemessen, ausgewertet, analysiert ist. Und da braucht man eine gewisse Zeit und natürlich auch eine gewisse Substanz jetzt in der Finanzierung, um das machen zu können.
Ja, Wahnsinn. Und die Altersspanne?
Ja, die Einschlusskriterien in die Studie, vor allem jetzt auch bei der Interventionsstudie, also die mussten mindestens 18 Jahre sein. Das hatte einen juristischen Grund für die Teilnahme. Nach oben war das Alter offen, haben wir das nicht begrenzt. Die mussten mindestens 15 Kilometer in der Woche laufen, also zweimal pro Woche und zwar mindestens schon ein Jahr. Und sie durften keine orthopädischen Hilfsmittel tragen, also Einlagen oder irgendwelche Bandagen. Das waren so die Einschlusskriterien. Wir haben die be bewusst zum Teil, also was die Nutzen von orthopädischen Hilfsmitteln angeht, eingesetzt. Aber ansonsten haben wir das nicht beschränkt, weil wir wirklich das typische Läuferklientel wollten. Egal wie alt die sind, egal wie viele Kilometer die in der Woche laufen, es musste halt ein Mindestmaß sein, um sie zu klassifizieren zu können als reguläre oder regelmäßige Hobbyläufer.
Und du sagtest schon, die Risikofaktoren, die mussten bestimmt werden. Was sind denn so die Risikofaktoren, die rausgekommen sind? Und was sind so Beschwerden, Verletzungen oder auch Fehleinschätzungen von Läufern, die wir vielleicht auch einfach mal wissen sollten?
Ja, also ich starte mal mit den Beschwerden. Die häufigsten Laufbeschwerden, die wir eigentlich über Jahre jetzt schon sehen, das sind Achillessehnenprobleme, dann das patellofemorale Schmerzsyndrom, also Schmerzen unterhalb der Kniescheibe und das typische Läuferknie oder iliotibiales Bandsyndrom und auch die Schienbeinkante. Und die häufigsten Fehler eigentlich, sage ich jetzt mal, was Läuferinnen und Läufer machen, wenn sie schon ein bisschen länger laufen, sage ich jetzt mal, ist, dass sie außer Laufen eigentlich nichts machen. Das heißt, oft laufen sie auch noch die gleichen Strecken regelmäßig, Aber das Laufen allein reicht eben nicht aus. Das heißt, da wird nichts zusätzlich gemacht, oft kein Krafttraining, kein Faszienrollen, kein Dehnen, eigentlich gar nichts.
Habt ihr eigentlich auch auf die Laufschuhe geachtet?
Wir haben die Laufschuhe, also wir haben aufgenommen, was für Laufschuhe die gelaufen haben. Es ist so, dass viele Läufer natürlich unterschiedliche Laufschuhe tragen, parallel. Und da kommt jetzt wieder die Stichprobe ins Spiel. Obwohl wir eine richtig große Stichprobe in beiden Studien hatten, war die eben nicht groß genug, um spezifische Aussagen über das Nutzen der Laufschuhe zu machen, weil die eben nicht nur einen gelaufen sind, sondern teilweise vier, fünf parallel.
Ja.
Das ist so ein bisschen schade im Nachgang, aber das lässt sich jetzt leider nicht mehr ändern.
Und was ist jetzt bei den Studien rausgekommen? Also was hat dich vielleicht auch am meisten überrascht und was war dir eigentlich auch schon klar, dass es rauskommt?
Also, was man auf jeden Fall, was rausgekommen ist, dass die Entstehungsmechanismen von diesen Überlastungsbeschwerden, das waren ja ganz unterschiedliche, sehr komplex sind. Das heißt, man hat ganz unterschiedliche Risikofaktoren, die zu einer Verletzung führen, also zu unterschiedlichen Verletzungen. Und überrascht hat mich vor allem auch, dass gleiche Verletzungen, ich sage jetzt mal zum Beispiel ein patellofemorales Schmerzsyndrom, also die gleiche Verletzung bei gleichen, also bei unterschiedlichen Leuten setzt sich aus unterschiedlichen Risikofaktoren zusammen. Das heißt nicht, dass wenn ich ein bestimmtes Beschwerdebild habe, dass dann immer die gleichen Risikofaktoren sind. Das heißt, beim einen kann es sein, dass eine instabile Beinachse im Zusammenhang mit einer Verkürzung der Muskulatur zu diesem Problem führt. Bei den anderen ist es so, dass vielleicht eher die exzentrischen Belastungen viel bergab laufen und andere Dinge eine Rolle spielen. Also es ist wirklich super komplex, wie die entstehen, auch wenn es gleiche Verletzungen sind.
Ich musste gerade dran denken, mein letzter Besuch beim Orthopäden, wo er mir sagte, dass es eigentlich unmöglich ist zu sagen, auch hier Ei und Henne, was mein Problem ist, weil mein Problem ist an den Füßen, mein Problem ist im Knie, wo ich mal einen Kreuzbandriss hatte, mein Problem ist in der Hüfte und dann noch in der Skoliose im Rücken und dann hatte ich auch mal
Ja.
Kieferprobleme. Das heißt, ich verstehe, also ich finde das total bemerkenswert, aber ich finde ja allein bei mir, es ist ja kaum zu sagen, was kam jetzt vom Fuß, von der Überlastung und was kommt eben, wie du sagst, einfach von anderen Dingen. Also ist das dann überhaupt hilfreich, was du da forschst? Also kann man da dann überhaupt mitarbeiten?
Ja, das ist sogar sehr hilfreich, weil diese Risikofaktoren, es geht vor allem darum, mögliche Risikofaktoren, die zu Überlastungen und Verletzungen führen, zu ermitteln. Und zwar nicht für spezifische Probleme, sondern allgemein. Das ist ja bei uns auch passiert, um dann auch dieses Programm eben zu entwickeln, das generell dazu dienen soll. Die muss man wissen. Und es ist klar, wenn man Probleme am Fuß hat oder Schmerzen am Fuß, jetzt wie bei dir, könnte es auch sein, dass das zum Beispiel von einer Beinachsinstabilität kommt oder von Dingen, die viel weiter entfernt sind von eigentlich, wie wo der Schmerz letztendlich ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass man diese Überlastungsmechanismen oder diese Risikofaktoren kennt, weil wenn man die kennt, dann kann man praktisch mit diesen Faktoren arbeiten und damit halt die Chance hat, diese Wahrscheinlichkeit deutlich zu reduzieren.
Möchtest du zu den Risikofaktoren noch was sagen?
Also ja, ich kann ein paar Dinge kurz sagen. Also was wir unter anderem festgestellt haben von den Risikofaktoren, waren generell eine Beininstabilität. Also wenn ich das jetzt populärwissenschaftlich sagen würde, dann würde man das im Begriff mit einer X-Beinstellung, also unter Belastung, dass die Knie nach innen gehen, also eine X-Beinstellung verursachen. Das war einer der Risikofaktoren. Wir haben gesehen, dass eine Sprunggelenksinstabilität ein Risikofaktor ist. Wir haben auch gesehen, dass das Verhältnis im Kraftbereich zwischen den Hüftabduktoren und Adduktoren ein Risikofaktor ist. Und wir haben auch gesehen, dass schmerzhafte Triggerpunkte, die wir auch von der klinischen Seite getestet haben, und schmerzhafte Triggerpunkte sind letztendlich eigentlich ein erstes Zeichen für eine Überlastung, dass diese schmerzhaften Triggerpunkte auch einen Risikofaktor
Ach,
darstellen.
super spannend. Weil ich meine, Triggerpunkte, weiß man ja manchmal, welche das sind, aber Da denkt man ja sofort, okay, ich muss jetzt Akupunktur machen oder eben Faszienball. Aber das ist ja auch bei vielen wahrscheinlich gar nicht so einfach, dass sie das selber wissen, ne? Welche Triggerpunkte man hat. Also in der chinesischen Medizin, glaube ich, da ist es relativ klar, aber wir Deutschen sind da ja auch ein bisschen anders drauf.
Ja, das wird halt auch immer, oder wurde, sage ich inzwischen, immer so ein bisschen belächelt, diese Triggerpunkte, aber die sind natürlich ein erstes Warnzeichen. Und wir haben auch, sage ich mal, Triggerpunkte im Bereich, also der iliotibialen Band getestet an der Wade an unterschiedlichen Stellen, an der Schienbeinkante, im Gesäßbereich, also Hüftabduktoren, und also an ganz unterschiedlichen Stellen. Und wie gesagt, das sind erste Zeichen. Und wenn man die kennt, dann kann man eben zum Beispiel, also entweder gehe ich zum Physiotherapeuten, lasse mich behandeln, was die meisten nicht machen, oder ich nutze dann eben die Rollen, die dem ja vorbeugen sollen, beziehungsweise dem helfen sollen, dass diese Spannung daraus geht.
Ja, man meidet eigentlich das, was wehtut, ne? Also ich denke dann immer, oh nee, wenn das wehtut, dann macht es noch schlimmer. Also man hat auch zum Thema Schmerz auch, ne? Wie schätzt man Schmerz überhaupt ein? Gerade wenn man viel Sport macht, ist man ja auch sehr schmerzresistent. Also gerade als Ultraläufer. Das Thema Schmerz ist ja eh sehr unangenehm, ne? Also
Ja, eindeutig. Das ist auch nicht so einfach zu bestimmen, weil es gibt natürlich Leute, die sehr schmerzempfindlich sind, und Leute, die weniger schmerzempfindlich sind. Das heißt, so eine intervallskalierte Linie, wo man dann von 0 bis 10 das abtragen kann, ist schwierig. Aus dem Grund haben wir eben auch bei diesen Tests eben nur beim Screening geschaut, ob die Schmerzen haben, ja oder nein.
Und bei den Risikofaktoren und Verletzungen gibt es da Unterschiede bei den Geschlechtern? Wahrscheinlich schon, oder?
Ja, bei den Risikofaktoren jetzt selber gibt es keine Unterschiede. Aber was man natürlich sehen ist, bei den Geschlechtern die Häufigkeiten. Man sieht bei Frauen viel, viel häufiger Überlastungen am Knie und im Bereich des Schienbeins. Und bei Männern ist mit Abstand die Achillessehne am häufigsten, also viel, viel häufiger als bei Frauen.
Würdest du sagen, dass es eben daran liegt, dass Frauen öfter, also es ist jetzt vielleicht ein bisschen platt, aber öfter ein X-Bein haben und mehr dehnen und Männer weniger sich aufwärmen und einfach losrennen?
Ja, das ist es schwer zu sagen, aber klar, also den ersten Punkt, den du gemacht hast mit den X-Beinen, das ist sicherlich was, dem würde ich schon in einer gewissen Weise zustimmen. Und das liegt eben schon daran, dass Frauen durch das breitere Becken eine ungünstigere Ausgangsposition von Anfang an haben. Und das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer instabilen Beinachse in Richtung X-Bein kommt, ist bei Frauen natürlich von Anfang an schon höher. Also das könnte ich mir gut als Erklärung vorstellen,
Und
ja.
bei den Männern?
Ja, bei den Männern, das ist wirklich schwer zu sagen. So eine richtige Erklärung, warum Achillessehnen häufiger vorkommen, habe ich im Moment eigentlich noch nicht, muss ich
Vielleicht
sagen.
kommt das noch, du bist ja noch am Forschen.
Ja, ich bin noch am Forschen und wie gesagt, dieses Programm und die Verletzungen, die wir da untersucht haben, das Programm war allgemein für alle Verletzungen gebaut. Wenn man jetzt, das ist auch eine Idee, sich anschaut, wie spezifische Verletzungen, welche Risikofaktoren es dort gibt, dann bräuchte man allerdings Stichproben, eine Größen, die gehen in die Tausende. Das ist im Moment so ein bisschen das Problem. Das heißt, wir hatten ja bei dieser ersten Studie der Promotionsstudie von Jonathan Jungmann, da 225 Leute. Aber dann verteilen sich natürlich etwa 45% verletzen sich und das verteilt sich dann natürlich auf ganz unterschiedliche Überlastungsbeschwerden. Und dafür gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wie man das, eine drei Möglichkeiten. Entweder man hat einen Großsponsor. Das ist eigentlich schon fast ausgeschlossen, weil solche Studien gehen dann über Jahre. Die zweite Möglichkeit wäre, dass man Multicenter-Studien macht. Das heißt, die gleiche Untersuchung an unterschiedlichen Universitäten. Und die dritte Möglichkeit ist tatsächlich der Einsatz von künstlicher Intelligenz. Das heißt, dass wir Daten, die wir jetzt vorliegen haben, zu einem großen Maß in Programme reingeben und dieses Programm dann praktisch lernt und dann künstlich die Stichproben vergrößert, sodass wir das sehen können. Das ist auch nicht ganz ohne, das ist auch technisch nicht so ganz ohne in der Umsetzung. Aber diese drei Möglichkeiten gibt es eigentlich, um dann solche großen Studien, die man wirklich braucht, durchzuführen.
Das wird noch spannend in der Zukunft da.
Ja.
Ja, ich habe letztens mit dem Professor Falk gesprochen, der das Schwarze Loch fotografiert hat und erzählte, wie das überhaupt möglich war, ne? Das zu fotografieren. Das ging auch nur, weil weltweit alle mitgemacht haben, also so ein Team zu haben.
Ja.
Und das ist ja gar nicht so einfach, ne? Was wirklich durchzuziehen. Man braucht so viel Geduld, man braucht so viel Geld. Das ist ja schon ein riesen Mammutprojekt, überhaupt zu forschen. Also ich hätte da nie die Geduld für gehabt.
Ja, genau so ist es. Das ist auch allein schon, wenn man mal von der Forschung weggeht, diese Forschungskooperationen international zu koordinieren. Das ist schon ein enormer administrativer Aufwand. Und also es ist sehr, sehr aufwendig, solche interdisziplinären Studien zu machen. Aber die sind notwendig, also keine
So, jetzt müssen wir natürlich zu dieser Schlagzeile kommen, die ich vor einiger
Frage.
Zeit las. Und die hieß: Gute Neuigkeiten für Läufer, Blackroll Training schützt vor Verletzungen. Eine aktuelle Studie der Universität Göteborg bringt den Beweis: Regelmäßiges Kraft- und Faszientraining mit Blackroll Tools kann das Verletzungsrisiko beim Laufen um 85% senken. Da dachte ich, das ist mal eine starke Ansage. Vielleicht kannst du das mal erklären. Also, wie kann das sein, dass regelmäßiges Krafttraining das Verletzungsrisiko so maßgeblich senkt? Also, dass es das tut, das hätte ich auch nie in Frage gestellt. Aber welches Krafttraining ist gemeint und was genau besagt diese ganze Schlagzeile?
Ja, also die Schlagzeile besagt letztendlich, dass wir eben in einer Gruppe von Läuferinnen und Läufern, die das Programm so durchgeführt haben, wie wir es gesagt haben, zweimal pro Woche, dass die Wahrscheinlichkeit, sich zu verletzen, tatsächlich um 85% reduziert war. Wir wissen nicht, ob das jetzt ausschließlich das Krafttraining war oder ausschließlich das Faszientraining, weil wir es eben in Kombination untersucht haben. Der Grund hierfür, warum wir das gemacht haben, geht wieder auf das zurück, was ich vorher gesagt hatte mit den Stichproben. Wir haben über 400 Läuferinnen und Läufer in der Studie gehabt, die wir dann unterteilt haben in eine Kontrollgruppe, die eben nur ganz normal weiter trainiert haben, und eine Gruppe, die dieses Programm gemacht hat. Wenn ich jetzt die Einzeleffekte hätte mir anschauen wollen, also was bringt Krafttraining ausschließlich, was bringt nur Faszienrollen und was bringt die Kombination, dann hätten wir in dem Fall eine Stichprobe von etwa 1000 Läuferinnen und Läufern gebraucht, um das sauber wissenschaftlich untersuchen zu können. Das war nicht möglich, und deswegen haben wir das in Kombination gemacht, um zu sehen, weil eben auch die Risikofaktoren aus beiden Bereichen waren, aus dem Kraft- und aus den Triggerpunkten, und wir auch ein Programm entwickeln wollten, das allgemein für Läuferinnen und Läufer einsetzbar ist, haben wir das dann kombiniert gemacht. Und das Krafttraining letztendlich, das war eine Kombination aus Krafttraining mit elastischen Bändern. In dem Fall waren das die Loopbänder, die wir von Blackroll hatten, und Training mit dem eigenen Körpergewicht, also auch Stabilisationsübungen oder Übungen, wie tiefe Kniebeugen und so weiter, die nur mit dem eigenen Körpergewicht gemacht wurden. Und diese Übungen sind, wie gesagt, abgeleitet aus den Risikofaktoren, die in dieser Promotionsarbeit von mir und Herrn Jungmann herausgekommen sind. Und Übungen, die das waren, war also ganzkörperstabilisierende Übungen für den Rumpfbereich vorwärts und seitlich. Wir hatten gezielte Kräftigungsübungen für die Hüftabduktoren, weil eben die relativ zu schwach waren im Vergleich zu den Adduktoren. Wir hatten ganz gezielt Übungen für das Sprunggelenk, also dort die Kräftigung der Supinatoren, und dann Beugeübungen, also wo man exzentrisch den Quadrizeps belastet hat und auch die Wadenmuskulatur, wo die Achillessehne reingeht. Und bei den Faszienrollen haben wir eben diese Übungen für die untere Extremität gemacht, wo wir auch Hinweise gefunden haben. Das heißt, für die Oberschenkelvorderseite, also für den Quadrizeps, für die Wadenmuskulatur, für die Plantarfaszie, also die Faszie unterm Fuß, für die Oberschenkelrückseite, das iliotibiale Band an der Außenseite vom Oberschenkel und auch im Hüftbereich.
Warum wurden keine Hanteln oder so benutzt? Also warum ganz gezielt die Bänder und das eigene Körpergewicht?
Da gibt es mehrere Punkte. Zum einen ist es sicherlich so, beim Laufen ist ja Eigentlich ein relativ einfacher Sport und ich muss nur mein Körpergewicht stabilisieren. Das heißt, das Training mit dem Körpergewicht reicht eigentlich aus, um diese Bewegung zu stabilisieren. Ich brauche da jetzt nicht riesengroße Gewichte, um riesengroße Muskeln zu generieren. Das war einer der Punkte. Die wesentlichen Punkte waren aber, dass wir ein Programm machen wollten, wo die Leute nicht extra ins Studio müssen, sondern das zusätzlich eben vielleicht auch abends vom Fernseher machen können, weil so ein Programm, das ich zu Hause machen kann mit einfachen Mitteln, also mit ein paar Bändern und ein paar Faszienrollen, da ist die Wahrscheinlichkeit signifikant höher, dass die Leute das auch machen. Und eben, wenn sie nicht mehr extra noch mal irgendwo ins Studio fahren müssen, was eben auch ein größerer Zeitaufwand ist.
Ich habe festgestellt, dass ich mit Hanteln komplett anders trainiere und auch Bewegungsabläufe ja gar nicht so machen kann, wie man es als Läufer eigentlich macht. Die Bewegung ist nicht so flüssig. Also ich habe das hier von dem Tom Brady, der war zwar kein Läufer, aber ist viel gelaufen in seinem Sport. Der macht ja fast nur oder hat nur mit Bändern trainiert. Und das fand ich sehr spannend, dass gerade Läufer ja viel mehr mit Bändern machen sollten, oder?
Ja, eindeutig. Und genau den Punkt, den du angesprochen hast. Du hast, wenn du auf Geräten sitzt, keine Bewegungsspezifität. Das heißt, das hat eigentlich mit normalen Bewegungen, wie sie im Laufen vorkommt, relativ wenig zu tun. Ich habe in der Regel auch keine Körperlast drauf. Das heißt, ich trainiere eigentlich sehr unspezifisch. Und das ist bei Bändern anders. Da kann ich ganz, ganz spezifisch trainieren. Ich kann das auch an die Bewegungen teilweise anpassen, also zum Beispiel für die Hüftabduktoren, dass ich da das Band unter Spannung nehme und dann mich nach vorne bewege, also gehe zum Beispiel. Das heißt, da kann ich dann ganz, ganz gezielt in der Bewegung trainieren. Und das ist ein riesen, riesen Vorteil.
Also so ein Loop, finde ich, muss man sich echt mal holen. Also das habe ich zum Beispiel auch viel zu lange nicht gemacht, ne?
Ja.
Loopband unbedingt, unbedingt, am besten auch in zwei Stärken. Ich habe es nämlich komplett unterschätzt, wie anstrengend das ist.
Ja.
Du sagtest ja schon, dass oft die Stabilität fehlt im Sprunggelenk, in der Hüfte, also der ganze Körper ist ja oft nicht stabil genug eigentlich. Merkt man
Ja.
das ja schon, wenn man irgendwie auf unebenem Untergrund auf einem Bein stehen muss, da geht es bei mir schon zu Ende. Was würdest du denn sagen, warum sind Stabi-Übungen so wichtig und wie ist das mit Dehnen, eben Stabi und Mobilisation? Weil da streitet man sich ja auch irgendwie seit gefühlten Jahrzehnten über die Effektivität. Was ist so deine Meinung?
Ja, also Stabi-Übungen waren ja Teil unseres Programms. Die haben wir ganz bewusst eben ausgewählt, weil wir eben wussten, dass eine schlechte Stabilität ein Problem ist. Eindeutig sehr wichtig, immer, immer durchzuführen. Dehnen und Mobilität, da ist es so, dass es von der wissenschaftlichen Seite aus keine gesicherten Erkenntnisse gibt. Das liegt vor allem daran, das heißt jetzt nicht, dass das nicht sinnvoll ist. Das liegt vor allem daran, dass man es eben nicht weiß. Und der Hauptgrund dafür ist, wenn ich die Effektivität von was untersuchen will, dann brauche ich die entsprechend großen Stichproben, um das wirklich wissenschaftlich korrekt zu analysieren. Und das ist im Großteil der Studien nicht gemacht worden. Also da werden Untersuchungen gemacht mit 20, 25, 10 Leute manchmal auch nur. Und dann verglichen, was bringt es und was bringt es nicht. Das reicht natürlich nicht aus. Also es muss in die Hunderte gehen. Aus meiner eigenen Erfahrung eindeutig würde ich sagen, ich habe ja viel auch, bevor ich nach Göteborg gegangen bin mit Athleten, die verletzt waren, in der Sportmedizin Tübingen schon gearbeitet. Ich würde beides, das Dehnen und das Mobilisieren, als durchaus wichtig erachten. Und was jetzt die Faszienrollen angeht, da weiß man eigentlich von wissenschaftlicher Seite sicher, dass die Gelenkbeweglichkeit verbessert wird, wenn man regelmäßig rollt. Da gibt es unterschiedliche Studien dazu. Also ähnlich ein Effekt, wie man sich eigentlich von der Mobilisation verspricht. Und wahrscheinlich eben auch der Regeneration, das positive Effekt auf die Regeneration hat. Das heißt, das ist nie wirklich hundertprozentig auf Regeneration untersucht worden. Aber was wir zum Beispiel gemacht haben, auch nach das eben zusätzlich gemacht wurde, soll ja dazu dienen, dass diese Spannung aus der Muskulatur genommen wird, dass die schmerzhaften Triggerpunkte reduziert werden. Das ist eigentlich eine Regenerationsmaßnahme und also nach dem Training und deswegen auch da sehe ich einen Effekt der Rollen drin.
Ich weiß noch, dass ich, als ich das erste Mal eine Faszienrolle bekam, das viel zu schnell gemacht habe und man mir gesagt hat, du musst das Slow Motion machen und genau an den Punkten auch, wo es weh tut, mal halten und atmen. Und das habe ich trotzdem immer weiter viel zu schnell, damit es schnell vorbei ist. Vielleicht kannst du uns noch sagen, also einmal, was ist bei der Ausführung wichtig, aber nicht nur bei der Rolle, sondern auch bei den Übungen. Also gerade was jetzt das Training zu Hause betrifft, man wird ja nicht korrigiert. Also ich finde das immer schwierig. Weil gerade wenn man nicht in der Achse steht, also ich sehe das, also ich habe früher auch im Fitnessstudio gearbeitet und so viele gesehen, wo ich eigentlich am liebsten hingerannt wäre, weil die alle nicht gerade stehen, dann wird die Luft angehalten, dann macht man Fehler und wird nicht korrigiert zu Hause. Also worauf sollten wir achten? Was ist wichtig?
Also ich fange vielleicht mal mit dem Kräftigungstraining an. Es ist sicherlich so, dass die Haltung eine entscheidende Rolle spielt. Deswegen haben wir bei unserer Interventionsgruppe in diesem Forschungsprojekt Videos, eigene Videos kreiert, die diese Übungen, also das war ja ein Online-Programm, wo man die Videos sich nochmal anschauen konnte und auch eine Beschreibung der Übung drin war. Wir haben auch alle Probandinnen und Probanden aus der Interventionsstudie zu einem Treffen eingeladen und haben die Übungen mit denen gemacht. Also das heißt, die müssen wissen, welche Haltung sie haben, um das wirklich korrekt zu machen. Da kann man viel falsch machen, das stimmt definitiv. Wenn man es zu Hause macht, also wie gesagt, man kann auf die Videos zurückgreifen, wo auch die Beschreibungen sind, wo spezifisch gesagt wird, auf was man achten soll. Das ist schon mal gut, wenn man das macht. Und dann würde ich mich, wenn das irgendwie geht, immer vor den Spiegel stellen und diese Übungen machen. Das Gleiche gilt auch für die Faszienrollen. Wie liegt man da drauf? Wie macht man das? Auch dort gab es Videos mit Einführungen. Was man nicht im Detail weiß bisher, ist tatsächlich bei den Faszienrollen, mit welcher Dauer, was ist die beste Dauer, was ist die beste Intensität, die Frequenz und so weiter. Wir haben bei uns versucht, es sehr praxisnah zu machen, also dass sie diese Übungen dreimal eine Minute machen. Wir haben gesagt, mach das mit langsamer Geschwindigkeit, dann kannst du das besser kontrollieren, auch die Stabilität, also wie man auf dem Ding liegt, kann ich natürlich viel besser kontrollieren, da kommt es nicht so sehr zu Ausweichbewegungen. Und das war's eigentlich. Also wir haben denen nicht vorgegeben, erst von oben nach unten zu rollen oder 45 Wiederholungen, sondern einfach dreimal eine Minute bei langsamer, kontrollierter Geschwindigkeit. Meine persönliche Meinung ist, dass ich glaube, ich kann es Ihnen nicht beweisen, aber ich glaube, dass es nicht so sehr erheblich ist, wie lange das jetzt passiert, mit welcher Intensität und mit welcher Richtung im Laufsport, ja, dass das wohl wahrscheinlich keine so große Rolle spielt, sondern das Entscheidende ist, dass man diese Übung tatsächlich zweimal pro Woche macht.
Und gerade so diese Triggerpunkte, da gibt es wahrscheinlich auch noch keine Info, ne? Wie lange man da drauf bleibt. Wahrscheinlich muss man einfach auch lernen, seinen Körper da richtig einzuschätzen, ja. Ne? Weil ich zum Beispiel, wie ich Probleme damit habe, zu merken, okay, was ist schon zu viel? Also wann kippt es, ne? Wann ist es eben für den Körper gar nicht mehr gut, wenn ich da jetzt 5 Minuten drauf rumliege? Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber du weißt, was ich meine.
Ja, da gebe ich ja vollkommen recht. Also da muss man sich ein bisschen reinhören. Deswegen ist die Übung auch mit dreimal einer Minute relativ kurz gehalten worden. Und dann müsste jeder in sich reinhören. Das heißt, wenn ich starke Schmerzen habe, ja, dann gebe ich einfach weniger Gewicht drauf, stütze den Körper noch ein bisschen mehr ab. Oder ich nehme auch mir zum Beispiel eine weichere Rolle, die gibt's ja auch, also diese Medic-Rollen, und passe mir das an. Das Entscheidende ist eben nicht, weil ich so viel Schmerzen habe, das Ding abzubrechen und zu sagen, so ein Mist, ich höre es auf, sondern es tatsächlich so anzupassen, dass man es durchführen kann.
Und wahrscheinlich muss man es auch wirklich zweimal pro Woche durchziehen, ne?
Ja, also das war ein Ergebnis der Studie. Wir haben natürlich, deswegen war auch die Stichprobe so groß in der Interventionsgruppe mit 200, deutlich über 200 Teilnehmern. Wir haben eine Unterteilung dann vorgenommen. Das heißt, wenn man jetzt vergleichen würde, die gesamte Kontrollgruppe, also die einfach weitergelaufen sind und alle, die eine Intervention gemacht haben, dann sieht man, dass die Unterschiede etwa bei 5% Reduktion der Wahrscheinlichkeit liegt. Jetzt ist es aber so, die Interventionsgruppe, die das Programm gemacht hat, die haben das ja nicht alle gleich gemacht. Da waren welche dabei, die haben das mal alle 2 Wochen gemacht oder einmal pro Woche. Andere haben es 1 bis 2 Mal pro Woche gemacht und dann gab es auch eine Gruppe, die hat es so gemacht, wie wir es wollten, also 2 Mal pro Woche. Und das heißt, wir haben nachher unsere Interventionsgruppe in diese 3 Gruppen unterteilt, die so gemacht haben, wie wir es wollten, 2 Mal pro Woche das volle Programm Dann eine Interventionsgruppe 2, die hat es ein- bis zweimal pro Woche gemacht. Und eine Gruppe, die hat es null- bis einmal pro Woche gemacht. Und wenn man diese Unterteilung dann vornimmt, dann sieht man eben, dass die Gruppe, die es zweimal in der Woche gemacht hat, eine 85-prozentige Wahrscheinlichkeitsreduktion hat, dass Verletzungen entstehen. Und die, die es ein- bis zweimal pro Woche gemacht haben, da waren es immer noch etwa, glaube ich, 25%.
Das ist ja schon ein sehr großer
Und
Unterschied, ne?
ja, und deswegen ist es wichtig, dass man eben diese Stichproben so groß hat, weil dann kann ich mir genau anschauen, haben die es so gemacht, wie ich es will, oder eben nicht. Und wenn man sonst Interventionen anschaut und das nicht macht, hat man halt immer Leute drin, die das nicht machen oder nicht als keine Responder sind. Oder auch wenn ich ein Medikament nehme, manche nehmen es dann halt nicht und man weiß es nicht. Und deswegen, um es wirklich verlässlich aussagen zu können, muss man wissen, haben die das tatsächlich so gemacht? Und deswegen haben wir diese Unterteilung vorgenommen und deswegen sind wir eben auch auf diese Aussage gekommen, wenn man das zweimal in der Woche macht und das dauert so etwa 20 bis 25 Minuten, das Programm, dann hat man eine Wahrscheinlichkeit von nur 85-prozentigen Reduktion von Verletzungen.
Du sagst es ja schon, man braucht eigentlich nur Bänder, sein eigenes Körpergewicht und die Rolle. Da gibt es aber jetzt ja auch wahnsinnig viele Bänder. Also ich habe in letzter Zeit eine ganze Menge Bänder mir mal geholt und ausprobiert. Was genau braucht man für das Training? Also, dass man es zu Hause machen kann, ist ja schon mal super, aber was sollte man sich vielleicht dann doch mal anschaffen?
Also auch da ist es so bei den Bändern, es gibt ja unterschiedliche Firmen, das ist klar, und es gibt unterschiedliche Stärken der Bänder. Da würde ich erstmal sagen, das ist erstmal egal, was für ein Band ich habe. Wichtig ist nur bei den unterschiedlichen Stärken der Bänder, also die Widerstandsfähigkeit der Bänder, dass ich, wenn ich noch kein Krafttraining gemacht habe, vielleicht mit einem Band starte, das weder, also das sehr leicht zu bewegen ist, also wenig Widerstand hat. Und dann im Laufe der Zeit das steigere, das ist, denke ich, aus meiner Sicht wahrscheinlich das Wichtigste.
Und bei den Rollen sagtest du ja schon, da gibt es verschiedene Stärken und einen Ball braucht man ja auch, ne? Ohne Ball wird es schwierig.
Ja, auch da ist es so, also bei den Rollen gibt es unterschiedliche Härten. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel zu starke Schmerzen hat mit einer Rolle, kann man durchaus auf weichere Rollen zurückgreifen. Und dafür manche Übungen brauche ich auch andere Rollen. Also zum Beispiel für die oder kann ich andere Rollen nehmen. Bei der Plantarfaszie zum Beispiel kann man natürlich auch eine große Rolle nehmen. Da muss ich mich dann mit beiden Füßen draufstellen, mich irgendwo seitlich festhalten. Und auch dort kann man dann steigern, wenn man das eine gewisse Zeit gemacht hat, dass ich dann eben kleinere Rollen nehme, auf die ich draufstehe mit einem Fuß und rolle. Das heißt, dann ist die Fläche kleiner und die Belastung entsprechend größer. Und das Gleiche gilt auch im Hüftbereich. Auch dort kann ich mit einer normalen Rolle starten erstmal. Und wenn man das eine gewisse Zeit gemacht hat, kann ich dann durchaus auf den Ball auch zurückgreifen, wo ich dann eher punktuell auf diese Punkte gehen kann. Prinzipiell würde ich am Anfang erstmal mit einer großen Rolle starten für alle Übungen und mich dann weiter vorarbeiten, ja, häufiger und regelmäßig ich sowas gemacht habe.
Ja, und es kommt ja auch darauf an, wo die Probleme sind, ne? Relativ viele, die Nacken- und Schulterprobleme haben und die brauchen ja auch diese, das sieht aus so wie ein Knochen, dieses
Ja,
Doppelding.
diesen Duoball,
Genau.
genau. Ja, um die Wirbelsäule zu entlasten, ja.
Ja.
Deswegen ist es gut, wenn man solche Möglichkeiten hat, also wenn wirklich es Rollen in unterschiedlicher Ausführung, Ausprägung gibt, die genau für solche speziellen Einsatzgebiete dann auch nutzbar sind.
So, ja, also wir sollen zweimal die Woche 25 Minuten auf jeden Fall einbauen. Am besten wahrscheinlich an Tagen, wo wir jetzt nicht zu viel sonst Sport machen, oder ist es egal?
Also vom Regenerationseffekt her gesehen, auch von der Effektivität vom Training her gesehen, würde ich diese Übungen an den Tagen machen, wo ich eben nicht trainiere, also nicht laufe. In der Regel für das Klientel, was wir untersucht haben, also diese Hobbyläufer, die laufen im Schnitt zweimal in der Woche, würde ich dann eben das an zwei anderen Tagen machen. Und dann hat man auch immer noch genügend Zeit für Regeneration, dass man eben da auch Tage hat, wo man gar nichts macht. Also ich würde es entkoppeln vom normalen Lauftraining, weil man weiß eigentlich aus der Wissenschaft, dass ein Kräftigungstraining, das nach einer Ausdauereinheit gemacht wird, nicht mehr so effektiv ist. Und da die jetzt eben nicht 25 Einheiten pro Woche haben, wo sie das irgendwie rein, also im Spitzensport ist es viel komplizierter. Aber da der normale Läufer oder die normale Läuferin eben zweimal in der Woche läuft, kann man das ganz gut eigentlich an den anderen Tagen dann machen.
Wenn man jetzt das Programm macht, aber auch so Krafttraining macht, sollte man dann immer nach jeder Krafteinheit einmal auf die Rolle oder sollte man immer die Muskelgruppe, die man gerade trainiert hat, einmal über die Rolle ziehen? Oder hast du da noch irgendeinen Tipp?
Also auch das ist ganz schwer zu sagen, was da das Richtige ist. Wir haben bei uns jetzt im Programm das nicht vorgegeben. Das heißt, ob die jetzt erst diese unterschiedlichen Kräftigungsübungen gemacht haben und danach gerollt sind oder das abwechselnd gemacht haben, das können wir nicht sagen. Wir können nur sagen, dass sie es gemacht haben. Ich persönlich würde das im Wechsel machen. Also eine Kräftigungsübung, ein Rollen, dann wieder eine andere Kräftigungsübung, Rollen. Aber da gibt es eigentlich, zumindest von der Wissenschaftlichkeit her, keinen Nachweis, wie es jetzt besser ist.
Du hast ja lange in Göteborg gelebt und wie war das denn jetzt bei aller Forschung? Hast du noch Zeit gefunden zu laufen und welche Tipps würdest du uns mitgeben? Also alle, die noch nicht da waren, sollte man mal diesen Halbmarathon machen und wo sind so die schönsten Strecken oder Orte in Göteborg?
Jo, also bei mir hat sich meine Laufkarriere allerdings sehr abrupt geendet 2014. Da hatte ich einen etwas größeren Unfall auf dem Meer, auf dem Boot, wo mir der komplette Quadrizeps abgerissen ist, weil ich im Boot umgefallen bin durch Bewegung in so einem kleinen Motorboot. Danach ging leider mit Laufen nichts mehr. Ich bin jetzt eher aufs Rad umgestiegen. Aber natürlich Göteborg, sehr, sehr schöne Stadt an der Westküste in Schweden, direkt am Meer, also mit Hafen auch. 600.000 Menschen leben in und um Göteborg. Aber man muss sagen, obwohl es eine relativ große Stadt ist, ist das Zentrum, also Göteborg, sehr klein, überschaubar. Viele, viele alte Häuser, Backsteinhäuser, skandinavischer Stil, sehr, sehr schön. In Göteborg gibt es mehrere tolle Parks, also der Slottskogspark oder Skatos, wo man mitten in der Stadt eigentlich in der reinen Natur laufen kann, mit vielen, vielen schönen Strecken. Und auch um Göteborg im Umland, wie überall in Schweden eigentlich, gibt es sehr viel Wald und Seen, wo man laufen kann. Es gibt viele beleuchtete Pfade, wo man im Winter auch laufen kann, beziehungsweise im Sommer spät abends oder im Herbst. Und also sehr, sehr schön, um Sport zu machen. Göteborg ist auch eine Sportstadt, war auch letztes Jahr die Sportstadt schlechthin in Schweden, mit vielen aktiven Leuten, auch Radfahrern, ganz viel orientieren. Also Orientierung ist sehr groß. Und Outdoor-Sport natürlich insgesamt in Schweden sehr groß. Entsprechend gibt es viel, viel Angebot in wunderschöner Natur. Was jetzt den Göteborg-Halbmarathon betrifft, oder Göteborg-Varvet heißt der, das war eigentlich ursprünglich nur ein Halbmarathon bis vor ein paar Jahren, mit etwa 50.000 bis 60.000 Teilnehmern pro Jahr. Dieser Halbmarathon, der geht durch die Stadt, auch ans Meer, an den Hafen vor und wieder zurück in einer super Umgebung. Aber heute gibt es in der Woche davor noch viel, viel mehr Wettkämpfe. Also gibt es zum Beispiel auch 3 Läufe, Kinderläufe und so weiter. Das heißt, das ist ein ganzes Programm über die Woche mit unterschiedlichen Läufen und am Wochenende ist dann eben der Halbmarathon. Und das lohnt sich auf jeden Fall, dorthin zu gehen. Wie gesagt, auch vielleicht noch ein paar Tage in Göteborg ranzuhängen. Das ist eine wunderschöne Stadt und auch die Küste. Die Bohuslänsküste hoch von Göteborg ist traumhaft mit Steinstränden und alten Fischdörfern. Das ist wirklich ein Besuch wert.
Gibt es irgendwas, was du vermisst aus Schweden oder was du dir mitgenommen hast, was wir Deutschen von den Schweden lernen sollten?
Also, ich versuche mitzunehmen, etwas gelassener zu sein bei Dingen, bei Problemen, die auftreten. Das ist eins, was sicherlich in Schweden der Fall ist. Es ist alles ein bisschen gelassener, ein bisschen entspannter. Das ist nicht immer gut, aber natürlich sehr häufig.
Und jetzt bist du in Süddeutschland. Das ist wahrscheinlich schon ein anderer Schlag Mensch und auch eine andere Arbeit, ne?
Ja, also ich bin in Süddeutschland. Ich bin ja in Baden-Württemberg jetzt. Ich war früher auch in Baden-Württemberg. Ich komme aus Baden-Württemberg, also bin Schwabe, das hört man ja auch. Ich war jetzt über zehn Jahre in Schweden, bin jetzt seit dem 1. Januar hier, habe eine Professur an der Uniklinik Tübingen in der Abteilung Sportmedizin, sitze aber am Olympiastützpunkt in Stuttgart, das ist eine Außenstelle von uns, und beschäftige mich jetzt mit anderen Dingen. Es geht vor allem um Spitzensportforschung. beziehungsweise Wissenstransfer im Bereich des Spitzensports. Ich sitze nicht von ungefähr am Olympiastützpunkt in Stuttgart, weil dieser Wissenstransfer und auch Generierung von neuem Wissen, was wirklich den Top-Athleten die letzten 5% gibt, dieser Wissenstransfer erfolgt über den Landessportverband Baden-Württemberg, der auch hier eben, also OSP Stuttgart ist einer von drei in Baden-Württemberg und der Landessportverband sitzt auch hier, der dem eben vorsteht, sodass wir hier in Baden-Württemberg versuchen, diesen Wissenstransfer zu generieren für die Athleten und für die Trainer. Das wird jetzt mein Schwerpunkt sein und das ist für unterschiedliche Sportarten. Also wir haben ja viele Bundesstützpunkte hier in unterschiedlichen Sportarten, auch viele Landestrainer und viele Athleten in unterschiedlichen Bereichen. Und es umfasst auch alle Bereiche, also jetzt nicht nur diese biomechanischen Bereiche, sondern auch Leistungsphysiologie, Ernährung, duale Karriere und so weiter. Also alles, was wissenschaftlich machbar ist, und optimiert werden kann, versuchen wir jetzt umzusetzen und wo wir es eben noch nicht wissen, auch Forschungsprojekte anzuleiern mit anderen Partnern. Und ich arbeite aber in einem zweiten Punkt auch seit 2 Jahren schon mit internationalen Forschern, also es hat in Göteborg begonnen, an einem Aufarbeitung der wissenschaftlichen Erkenntnis, was nachhaltigen Nachwuchsleistungssport angeht, und zwar soziale Nachhaltigkeit, nicht ökologisch oder ökonomisch. Also alles, was mit Training, Trainern und so weiter zu tun hat. Und dort, wo man eben Defizite auch sieht, dann gegebenenfalls mit Forschungsaktivitäten tätig zu werden.
Wie siehst du die Zukunft des Spitzensports in Deutschland? Bist du Pessimist oder Optimist?
Nein, ich bin prinzipiell ein sehr optimistischer Mensch. Als Pessimismus, das liegt mir gar nicht. Und ich denke, wenn man die Defizite erkennt und auch da, wie gesagt, es ist ganz, ganz breit, sehr komplex, auch die Strukturen um die Athleten rum und so weiter, was da alles mit reinspielt, wenn man diese Erkenntnisse hat und die werden wir bis Ende des Jahres haben, also zumindest was die Defizite angeht, auch mit Empfehlungen, was man tun kann, dann muss man das eben angehen. Aber auch da ist es komplex, weil natürlich weniger Jugendliche heute tatsächlich in Vereinen sind, überhaupt Sport machen. Das heißt, das kann dann reingehen bis in Kindergärten, in die Schulen, was die Anzahl der Schulstunden, Sport angeht und Konzepte, Ganztageskonzepte in Kindergärten und Schulen, wo auch Sport ermöglicht wird. Also das wird ganz, ganz breit sein, was da wahrscheinlich passieren muss, um tatsächlich genügend Nachwuchs für den Spitzensport zu generieren und die eben auch dann dabei zu halten, dass die nicht ausscheiden aus unterschiedlichen Gründen. Und ja, also das ist eine große Aufgabe, das ist auch nicht ganz einfach, aber auf jeden Fall sehr spannend.
Wir fragen am Ende immer nach drei Tipps. Willst du noch irgendwas mitgeben oder ist alles gesagt, Stefan?
Also die Tipps für ich würde noch 3 Tipps für die Läufer geben, jetzt mal unabhängig von der Studie. Also meine Tipps für Hobbyläuferinnen und Hobbyläufer wäre auf jeden Fall Nummer 1. Neben dem normalen Lauftraining, bitte investieren Sie in Krafttraining und Faszientraining 2-mal in der Woche über ein Programm und führen das regelmäßig durch. Dann für das Laufen, vor allem für die Laufanfänger, hätte ich auch noch einen Tipp, dass Sie die Laufumfänge langsam steigern. Das heißt, nicht zu schnell zu viele Umfänge machen, Kilometer oder zu oft in der Woche laufen, weil das Herz-Kreislauf-System verbessert sich schneller, wie die Muskulatur und der Bewegungsapparat letztendlich die Belastung aufnehmen kann. Und dann würde ich als letztes vielleicht noch einen Tipp geben, für die, die es noch nicht machen, nutzen Sie unterschiedliche Laufschuhe zum Laufen, dass man sich nicht an ein spezifisches Bewegungsbild gewöhnt.
Und für alle, die jetzt dieses Programm machen wollen, man findet es ja relativ schnell im Internet wahrscheinlich, oder?
Ja, und es ist auch auf der Homepage von Black Roll ersichtlich mit Videos und Beschreibungen dabei. Das heißt, einfach dort auf die Homepage gehen und nach diesem Programm suchen und sich die Videos anschauen, die Beschreibungen anschauen und dann einfach starten.
Also ich mache das auch gerade und werde auch noch mal einen Testbericht dazu schreiben. Und ich bin ja, wie gesagt, sehr kritisch, aber ich muss sagen, es lohnt sich echt. Also ich bin jetzt noch nicht ganz fertig, aber bin total gespannt und werde dann auch noch mal berichten. Und ja, Stefan, erstmal ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für all deine Infos. Also das ist ja echt klasse und auch, ja, danke, dass du überhaupt forschst. Ich glaube, wir brauchen mehr davon, weil wir alle davon profitieren. Das ist schon toll.
Ja, ganz herzlichen Dank auch. Es hat Spaß gemacht.
Sag mal, Stefan, wie ist denn das mit, weil du sagtest ja, Forschung ist teuer. Hat Blackfroll jetzt dafür gesorgt, dass es überhaupt funktioniert dann auch, also jetzt finanziell?
Nein, also Blackroll hat keine finanzielle Unterstützungsstudie gegeben. Was wir von Blackroll bekommen haben, waren die Rollen und die Loopbänder, die wir den Probanden ausgeben konnten. Die Studie wurde finanziert von zwei Forschungsstipendien, die ich bekommen habe. Das eine war von der Stena-Stiftung in Göteborg. Das ist eine Wissenschaftsstiftung, die sich die kulturelle und sportliche Projekte unterstützt. Da habe ich ein großes Forschungsfinanzierung bekommen. Und dann habe ich von der Göteborger Leichtathletik, also Zusammenschluss Göteborger Leichtathletikverband, sind 10 oder 12 Vereine, habe ich auch noch einen großen Fund bekommen, um diese Studie, um diese zwei Promotionen durchzuführen. Aber genau das ist der Punkt. Man braucht diese Forschungsgelder. Aber es ist auch klar, auch egal, auch wenn diese Stiftungen und so weiter das reingeben, die haben natürlich keinen Einfluss auf die Studie, weder aufs Design noch auf irgendwelche Auswertungen, genauso Blackroll nicht. Aber man braucht natürlich diese Unterstützung und die Unterstützung von Blackroll mit den Rollen und den Bändern für über 200 Leute, dass die uns zur Verfügung gestellt haben, kostenlos, war natürlich ein wichtiger Schritt, weil wenn man die dann kaufen muss, kommt noch mal ein ganz, ganz großer Batzen eben an Geld zu, wo man durch die Forschungsfinanzierung oft nicht bezahlen kann. Da hängen auch oft bei den Studien, wenn die kleinen Stichproben gemacht werden, dran, dass man eben genau das nicht gewährleisten kann.
Weil man denkt ja oft, okay, Blackroll, die haben bestimmt das bezahlt, weil das ist ja tatsächlich zum Beispiel in der Ernährungsbranche, sage ich mal, durchaus der Fall, dass wenn ich gucke, wer hat die Studie finanziert, dass ich dann denke, naja, kein Wunder, dass das Ergebnis ist. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber das macht mir ja auch ein bisschen Sorgen und das ist vielleicht ja dann auch wichtig.
Ja, das ist sogar super wichtig. Das ist auf den Publikationen steht es auch drauf. Und ich würde meinen Status als Wissenschaftler verlieren, wenn ich das nicht, wenn ich das anders machen würde. Das heißt, wenn ich mir eine Studie bezahlen lasse von einer Firma und die da Einfluss nehmen könnten in irgendeiner Weise, dann würde ich aufhören. Das hat überhaupt keinen Sinn. Und es ist wichtig, dass man das weiß, dass sowohl die Geldgeber als auch wenn irgendwelche Materialien zur Verfügung gestellt werden, diese Firmen null Einfluss haben auf, wie die Studie gemacht wird, beziehungsweise wie die Auswertung passiert.
Weil man ist ja doch gerade in Deutschland sehr skeptisch, ne?
Ja, auch zu Recht. Für mich ist ja auch wichtig, diese Erkenntnisse wissenschaftlich hochrangig zu publizieren, jetzt wie es bei dieser Studie auch passiert ist. Und dort muss man diese Dinge auch angeben. Das steht auch in der Studie drin, dass da kein Einfluss genommen werden kann und durfte. Und dass man also jetzt nicht irgendwie verbandelt ist mit irgendwelchen Geldgebern oder mit irgendwelchen Firmen, um denen einen Gefallen zu tun. Das ist keine Wissenschaft und das würden wir natürlich auch nicht machen. Und das wäre auch das Ende der Wissenschaft.
Ja, Mensch, ja, ich danke dir. Ich hoffe, du hast noch einen fröhlichen Tag.
Danke, das habe ich hoffentlich.
Das war der Runtimes Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem YouTube-Kanal.